Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Wir schauen in dieser Sendung auf die Beschlüsse von Bund und Ländern zum weiteren Lockdown-Light und fragen, was dies für die Wirtschaft bedeutet. Außerdem noch 5 Wochen und der kalte Brexit ist da. Wie gut sind die britischen Unternehmen darauf vorbereitet? Wir sprechen mit unserer Korrespondentin in London. Zuallererst eine überraschende, aber gute Nachricht. Die Spendenbereitschaft der Deutschen ist trotz der Corona-Pandemie gestiegen. Von Januar bis September um 1,6%. 3,3 Milliarden Euro wurden gespendet. Dazu der Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates, Max Melzer.
Den Menschen in Deutschland ist offensichtlich sehr klar, dass die Unterstützung von bedürftigen Menschen und Projekten auch in Pandemiezeiten sehr wichtig ist. Und das dürfte auch dadurch noch verstärkt worden sein, dass den Menschen klar geworden ist, was wir für ein stabiles Gesundheitssystem und auch eine stabile Lebensmittelversorgung in Deutschland haben und dass wir deshalb im Vergleich mit anderen Regionen in der Welt sehr gut durch die Pandemie bis jetzt durchgekommen sind.
Und dann habe ich Max Melzer noch gefragt, gab es denn im Lockdown im Frühjahr einen Spendeneinbruch?
Nein, im ersten Lockdown im Frühjahr gab es keinen Einbruch der Spendenzahlen. Ganz im Gegenteil, wir verzeichnen im März ein Plus von 13% gegenüber dem Vorjahresmonat und im April und auch im Mai ein Plus von 5% bzw. 7%.
Und mit dieser positiven Nachricht über die Spendenbereitschaft der Deutschen schalten wir jetzt in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Heute ist Konrad Busen für uns vor Ort. Herr Busen, weniger positiv dürften manche Unternehmen die Beschlüsse von Bund und Ländern zu den weiteren Corona-Restriktionen aufnehmen. Auch der Konsum, vor Weihnachten ist ja die wichtigste Zeit, dürfte leiden. Wie ist denn dieser neuerliche Lockdown-Light ökonomisch einzuschätzen?
Ja, vor allem, wie ist das für den Einzelhandel zu sehen, bei dem einige Unternehmen sogar mehr als die Hälfte vom Jahresumsatz üblicherweise in diesen letzten Wochen eines Jahres machen. Jetzt dieses Jahr dürfte das alles anders sein. Ulrich Kater sitzt mir hier gegenüber, der Chef Volkswirt der Deka Bank mit eigenem Mikro in der Hand. Wir halten noch ein bisschen Abstand, um die Aerosole klein zu halten. Herr Kater, wie wird sich dieser verlängerte Teil-Lockdown in Deutschland auf die Wirtschaft, auf den Einzelhandel auswirken? Gibt es da schon Schätzungen?
Ja, im Einzelhandel wird es wahrscheinlich die letzte Stufe der Rakete hin zum Onlinehandel sein. Das heißt also, es muss nicht unbedingt ein geringerer Umsatz sein, aber es werden natürlich ganz andere Vertriebskanäle, wie das schon im ganzen Jahr war. Der Durchbruch des Onlinehandels ist ja ein Ergebnis der Corona-Krise. Das wird sich fortsetzen. Davon unterscheiden muss man die Gesamtwirtschaft, weil diese Dienstleistungen, die so sehr unter Corona leiden, machen eben in Anführungsstrichen dann nur 15% der Konsumnachfrage der Deutschen aus. Und wenn man dann auf die gesamte Wirtschaft schaut und auch noch die Industrie mit einbezieht, dann sind die Schäden der zweiten Welle wesentlich geringer. Wir rechnen mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal, allerdings auch in Anführungsstrichen nur noch von 1%. Im Frühjahr waren es 10%.
Gucken wir noch mal ein bisschen genauer auf die Konsumbereitschaft. Wir haben eben am Anfang der Sendung gehört, die Deutschen sind weiterhin sehr spendenbereit. Sind sie denn auch konsumbereit? Das Konsumklima, das die GfK regelmäßig erhebt, das ist ziemlich deutlich zurückgegangen auf minus 6,7 Punkte. Wie seriös sind eigentlich solche Berechnungen in diesen außergewöhnlichen Corona-Zeiten?
Na, man sollte sie schon weiter fortführen. Allerdings gibt es für diese Krise ja überhaupt keine Maßstäbe. Und gemessen an der Tiefe des Einbruchs ist das Konsumverhalten extrem stabil geblieben, nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Es liegt auch daran, dass viele Gelder und Einkommen ja weiterhin da waren. Sicherlich nicht alle. Kurzarbeit hat auch die verfügbaren Einkommen gemindert. Aber insgesamt ist es doch sehr stabil gewesen. Und deswegen ist auch das Konsumverhalten erstaunlich stabil, abseits von den physischen Problemen, die man hat, um etwas zu erwerben. Aber die Kaufkraft ist da. Wir stellen eine Verschiebung weg von Dienstleistungen im Konsum hin zu Gütern im Konsum fest. Und das, was bisher nicht ausgegeben werden konnte, liegt auf den Sparkonten und bedeutet wahrscheinlich Konsumnachfrage im kommenden Jahr.
Die Einzelhändler in den Innenstädten sollen Erleichterungen bekommen im Gewerbemietrecht. Da hat die Bundesregierung in Aussicht gestellt, dass Einzelhändler die Miete künftig mindern dürfen, wegen einer Störung der Geschäftsgrundlage durch Corona. Was halten Sie davon?
Ja, das war der größte Streitapfel zwischen Vermietern und Mietern in diesem Jahr, wo es ja wirklich sehr schwierig war festzustellen, wo sind wirklich die Einschränkungen im Geschäft so stark, dass die Miete betroffen ist. Ich würde sagen, alle Regelungen, die jetzt in der Tat in der Krise die Strukturen stabilisieren, auch im Einzelhandel, sind sinnvoll. Aber wie in vielen, vielen anderen Bereichen der Wirtschaft muss man ein ganz besonderes Auge dafür haben, diese Regelung auch wieder aufzuheben, wenn die Krise eben hoffentlich im nächsten Jahr dann abklingt.
Sagt Ulrich Carter, Chefvolkswirt der Deka Bank, der Fondsgesellschaft der Sparkassen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch aus Köln in die Halle der Aerosole. Schauen wir mal auf den DAX, Herr Busen. Tut sich da überhaupt was, wenn in den USA Thanksgiving gefeiert wird?
Ja, der DAX tritt heute auf der Stelle, steht im Moment 6 Punkte im Minus bei 13.283 Punkten. Klar, wenn in den USA Feiertag ist, Thanksgiving, dann heißt das auch für die Händler hier in Europa weniger Umsatz an den Börsen.
Der Nasdaq trotzdem gestern auf einem Rekordhoch. Können da deutsche Titel profitieren?
Ja, im DAX gehören SAP-Aktien zu den Gewinnern, plus 1,5%. Nicht im DAX, aber auch im Plus, und zwar ziemlich deutlich heute. Die Aktien von Extron, 3%, dem Unternehmen aus Aachen, das Maschinen für die Chipbranche baut. Extron ist in Zukunft Mitglied der EU-Initiative in Sachen Graphen, ein neues chemisches Element, das vielleicht irgendwann mal Silizium ablöst als Grundstoff für Computerchips.
Heute gab es Einbußen für Seconomy, ausgerechnet an einem Tag, an dem es einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gibt. Besteht da, zumindest den Namen gibt, besteht da ein Zusammenhang?
Ja, das könnte eine Rolle spielen. Der neue Aufsichtsratschef Thomas Dannenfeld war viele Jahre lang bei der Telekom, gilt als ausgewiesener Experte für Digitalisierung. Und dass er in Zukunft den Job macht als Aufsichtsratschef bei Seconomy, das kann man schon als Signal werten, dass die Handelsunternehmen Saturn und Mediamarkt, die Seconomy betreibt, noch stärker auf den Onlinehandel getrimmt werden sollen. Und das dürfte auch erstmal Geld kosten. Denn so richtig gut aufgestellt im Onlinehandel sind diese beiden Unternehmen ja nicht.
So, dann schauen wir jetzt noch auf den Euro, das Gold, gerne auch in Euro, und auf den Anleihemarkt. Und wir müssen auf den Ölpreis schauen, gestern so hoch wie im März vor Corona.
Ja, da gucke ich jetzt mal zuerst drauf. Ja, der Ölpreis ist diese Woche deutlich gestiegen. Allerdings heute Vormittag macht er das nicht weiter. Bei etwas über 48 Dollar pro Fass wird das Fass Nordseeöl der Sorte Brent gehandelt. Das ist jetzt ein Tick weniger als gestern. Der Eurokurs hält sich über einem Dollar 29. Bei den Staatsanleihen hat die Bundesbank auch heute wieder die Umlaufrendite mit 0,58% berechnet. Und Gold, heute geht es für den Goldpreis ein bisschen nach oben auf 1.814,15 Dollar. In Euro gerechnet steigt der Preis auf 1.525,02 Euro.
Vielen Dank nach Frankfurt, Konrad Busen. Und von Frankfurt gehen wir nach Großbritannien. In 5 Wochen scheidet Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt aus, wenn es keinen Handelspakt mit der EU gibt. Gestern teilte die Regierung mit, dass es in diesem Jahr den größten jährlichen Wirtschaftseinbruch in über 3 Jahrhunderten geben werde. Großbritannien wird in diesem Jahr 394 Milliarden britische Pfund an Schulden aufnehmen, so viel wie noch nie in Friedenszeiten. Frage an unsere Korrespondentin in London, Christine Heuer. Ist da ein No-Deal schon eingepreist?
Klare Antwort, nein. Der Finanzminister hat den Brexit gestern im Unterhaus noch nicht einmal erwähnt. Aber das OBR, das ist hier die Budgetprüfungsbehörde, hat die nötigen Daten dann nachgeliefert. Da sitzen unabhängige Haushaltsaufseher und die sagen, mit einem No-Deal würde die britische Wirtschaft noch einmal um 2% des Bruttoinlandsprodukts absacken. Und zwar nicht irgendwann, sondern gleich zu Beginn des neuen Jahres. Das OBR rechnet außerdem auch mit deutlich mehr Arbeitslosen und 12 Milliarden Pfund höherem Defizit für 2021. Ja, wenn die Briten wirklich die EU ohne Handelsvertrag verlassen.
Hat die britische Regierung denn die Unternehmen in irgendeiner Weise auf diesen Fall vorbereitet?
Die britische Regierung behauptet, dass sie das getan hat. Aber die britischen Unternehmen klagen, das stimme nicht. Sie sagen, um uns vorzubereiten, müssten wir genau wissen, worauf wir uns vorbereiten sollen. Die britische Wirtschaft stellt der Regierung seit Jahren immer die gleichen Fragen. Was genau sollen wir beachten? Welche Regeln kommen? Welche kommen nicht? Welche Papiere müssen wir vorbereiten? Welche IT greift? Mit welchen Zöllen müssen wir rechnen? Und so weiter und so fort. Und auf all diese Fragen gibt Downing Street vor dem Ende der Gespräche keine eindeutige, abschließende Antwort.
also fehlende Papiere. Die Lkw-Fahrergewerkschaften befürchten, dass die Region in Kent und vor Dover zum Klo von England wird. Lange Lkw-Schlangen. Ist das zu befürchten?
Ja, also an Staus führt buchstäblich kein Weg mehr vorbei, denn mit oder ohne Vertrag, es wird viel Papierkram und Kontrollen geben. Und wenn da nur ein Lkw-Fahrer nicht alles parat hat, was er am Tag X parat haben muss, dann stauen sich die Laster, und zwar in beiden Richtungen. Im Hafen von Dover und von dort ins Landesinnere, die eine Richtung, aber auch auf dem Weg zum Hafen in Kent, der Grafschaft eben, zu der Dover gehört. Die Regierung versucht, Staus zu entschärfen im Vorfeld. Sie hat einen sogenannten Brexit-Pass erfunden. Ohne den dürfen Lkw-Fahrer, die aus Großbritannien zur Küste fahren, gar nicht erst in Kent einreisen. Dafür müssen sie erst einmal nachweisen, dass sie vorher schon alle nötigen Papiere ausgefüllt haben. In Savington, das ist eine halbe Autostunde von Dover entfernt, wird gerade ein riesiger Parkplatz gebaut als Auffanglager für Lkw, wenn die Straßen dicht sind. Weil sie aber selbst den Downing Street mit Schlangen von 7000 Lkw täglich rechnen, werden eben gerade auch die Dixie-Klos an der Strecke aufgebaut, die Kent dieses zweifelhafte Etikett eingetragen haben, das Klo von England zu sein.
Ja. Die britische Volkswagen Dr. Bentley, die bereitet sich auf einen harten Brexit vor, wörtlich wie ein Eichhörnchen vor dem Winter. Horten die Unternehmen denn jetzt schon Waren und Ersatzteile?
Da hat es Bentley gut, wenn es etwas horten kann, denn es gibt in vielen Branchen eben nicht viele Güter, die gehortet werden können. Großbritannien kämpft härter mit Corona als der Rest Europas. Die Wirtschaft ist massiv eingebrochen. Die Produktion ist im Lockdown natürlich gedrosselt worden. Es ist also jetzt schon schwer genug, Lieferketten reibungslos aufrechtzuerhalten. So, und jetzt kommen noch die neuen bürokratischen Hürden dazu mit dem Brexit. Neuer Sand im Getriebe. Wenn der No-Deal kommt, dann haben wir auch noch mit Zöllen zu rechnen. Dann wird es sich bei vielen Waren sowieso nicht mehr lohnen, länderübergreifend zu produzieren. Also der Druck auf die Lieferketten ist jetzt schon in jedem Fall groß und er wird sicher größer werden.
Wir schauen ja beim Thema Brexit sehr auf die Londoner Finanz-City. Wie gut ist die denn auf einen kalten Brexit zum 1.1. vorbereitet?
Wahrscheinlich etwas besser als die meisten anderen Branchen, denn der Finanzsektor ist bei den Gesprächen ohnehin ausgeklammert. Insofern hat die City wenigstens nicht mit zusätzlichen Unwägbarkeiten in letzter Minute zu kämpfen. Die Banken hier, die wissen bereits, dass sie nach dem endgültigen Brexit ihre Dienstleistungen nur dann für Kunden in der EU anbieten dürfen, wenn die EU-Kommission sagt, ja, diese Dienstleistungen sind gleichwertig mit den Dienstleistungen der EU-Banken. Das wird dann Bank für Bank, Finanzbereich für Finanzbereich geprüft. Und die Ergebnisse dieser sogenannten Äquivalenzprüfungen, die stehen noch aus. Darüber klagt die City seit geraumer Weile. Andererseits rechnen aber alle damit, dass die EU auch ihrerseits ein großes Interesse daran hat, weiter mit dem Finanzstandort London zusammenzuarbeiten. Es hat auch deshalb bisher nicht den befürchteten Riesenexodus von der City aufs europäische Festland gegeben.
Kurze Einschätzung in einem Satz vielleicht, Frau Heuer. Kann die britische Wirtschaft Corona und Brexit zusammen stemmen?
Das wird jedenfalls schwierig, besonders ohne einen Deal. Die Bank of England hat dieser Tage gewarnt, dass der Preis für einen No-Deal langfristig um ein Vielfaches höher ist als die Covid-Kosten. Und die kommen ja nun auch noch dazu, eben die schwerste Rezession seit 300 Jahren. Sie haben es gesagt, wenn man das vernünftig betrachtet, dann kann Großbritannien sich den No-Deal nicht leisten. Aber es ist nicht gesagt, dass beim Brexit am Ende die Vernunft siegt in London.
Unsere Korrespondentin Christine Heuer zur Frage, wie ist die britische Wirtschaft auf einen kalten Brexit vorbereitet? Vielen Dank nach London. Und gut ein halbes Jahr ist es her, dass sich der Medienkonzern Axel Springer von der Börse zurückgezogen hat. Inzwischen drängen die Eigentümer von Axel Springer die letzten Kleinaktionäre aus dem Unternehmen. Die Nachrichten aus dem Hause Springer könnten in Zukunft dünner werden, wenn man nicht mehr so viel von sich preisgeben muss. Umso mehr also ein Grund, auf die virtuelle Hauptversammlung des Unternehmens zu schauen. Sebastian Engelbrecht hat das für uns getan.
Der Axel Springer Konzern befindet sich in einem radikalen Prozess der Umwandlung vom deutschen Verlagshaus zum international agierenden Medienunternehmen. Der Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner benannte während der digital abgehaltenen Hauptversammlung das Ziel, Axel Springer wolle Weltmarktführer im digitalen Journalismus werden. Auf dem Weg zu diesem Ziel ist das Medienunternehmen ein strategisches Bündnis mit dem US-Finanzinvestor KKR eingegangen. KKR hatte im vergangenen Jahr zunächst 44,9% der Anteile an Springer erworben. Mittlerweile gehören dem Investor 47,6% des Medienkonzerns. Um im Verbund mit KKR zum Weltmarktführer zu werden, so Döpfner, müsse das Unternehmen schnell auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen reagieren können. Ein kleiner, vertrauter Aktionärskreis könne ohne Verzögerungen handeln, rascher als ein schwer überschaubarer großer. Deshalb verabschiedete sich die Axel Springer SE schon im April dieses Jahres von der Börse. Man wolle nicht unter dem Druck stehen, kurzfristig auf dem Kapitalmarkt Rendite zu erbringen. Vielmehr will der Konzern im Verbund mit KKR gezielt und mit einem selbst vorgegebenen Tempo an die Spitze gelangen. In diesem Sinne beschloss die Hauptversammlung einen sogenannten Squeeze-Out, wörtlich ein Ausquetschen. Kleine Anteilseigner werden ausgequetscht, sie werden aus der Aktiengesellschaft ausgeschlossen. Die Minderheitenaktionäre halten noch 0,9% der Aktien. Diese werden nun auf die Holdinggesellschaft Traviata BV übertragen. Traviata gehört dem Finanzinvestor KKR. Als Abfindung erhalten die Anteilseigner pro Aktie einen Betrag von 60,24 Euro. Zu diesem Verfahren und anderen Themen hatten 12 Aktionäre insgesamt 1000 Fragen eingereicht, die während der Hauptversammlung nicht im Einzelnen, sondern nach Themen zusammengefasst abgehandelt wurden. Ein Rederecht hatten die Aktionäre während der Hauptversammlung nicht. Auch das Mitschneiden von Originaltönen war verboten. Bei seinen Wachstumszielen muss Springer sich zunächst mit schwächeren Ergebnissen bescheiden. Denn schon 2019, so der Vorstandsvorsitzende Döpfner, habe die konjunkturelle Abkühlung Spuren in der Bilanz des Springer-Konzerns hinterlassen. Auch für dieses Jahr erwartet das Unternehmen geringere Erlöse, nämlich einen Rückgang um 7% auf 2,9 Milliarden Euro. Ein Effekt der Corona-Krise. Natürlich habe man sich dieses Jahr ganz anders vorgestellt, erklärte Döpfner. Ihm gehören zusammen mit Friede Springer, der Witwe des Verlagsgründers, 45,4% der Aktien. Auf den Jobportalen des Konzerns seien weniger Stellenanzeigen veröffentlicht worden und auch auf den Immobilienportalen habe es während des Lockdowns im Frühjahr zwischenzeitlich weniger Bewegung und damit Einbußen gegeben. Im journalistischen Medienbereich seien die Gewinne aus der Werbung zurückgegangen, man habe aber mehr digitale Abonnements verkauft.
Sebastian Engelbrecht. In China können immer häufiger große Konzerne ihre Schulden nicht zurückzahlen. In den vergangenen Tagen haben mehrere Staatsunternehmen bekannt gegeben, dass sie fällige Anleihen nicht bedienen können. Die Verschuldungsrate chinesischer Firmen ist so hoch wie nie. Experten macht das zunehmend Sorgen. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Die Verschuldung chinesischer Unternehmen ist in den vergangenen 10 Jahren massiv gestiegen. Der Schuldenstand beträgt rund 160% des Bruttoinlandsproduktes Chinas. Das hat die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel ausgerechnet. Das ist eine Art Zentralbank der Zentralbanken. Zum Vergleich, in Deutschland liegt der Schuldenstand von Unternehmen demnach bei etwas mehr als 60% des BIP. Die Firmenschuldenquote in den USA beträgt knapp 80%. In China haben vor allem staatseigene Konzerne in den vergangenen Jahren mächtig Schulden aufgenommen, also Anleihen ausgegeben. Dass diese Anleihen nicht zurückgezahlt werden, das war in China bisher sehr selten. Weil die Staats- und Parteiführung kein Interesse an Firmenpleiten hatte, hat sie die Schulden schlecht wirtschaftender Unternehmen häufig einfach übernommen, per staatlichem Bailout. In den vergangenen Wochen aber haben gleich mehrere große Staatskonzerne in China Anleihen nicht zum fälligen Termin bedient, also Schulden nicht pünktlich zurückgezahlt. Fachleute sprechen von einem sogenannten Default. Die Firmen sind also zunächst zahlungsunfähig. Betroffen waren etwa der staatliche Computerchip-Hersteller Tsinghua Unigroup, der Kohleminen- und Kraftwerkskonzern Yongcheng und der Autokonzern Huacheng, der in China ein Joint Venture mit BMW betreibt.
The market is clearly spooked.
Das hat die Finanzmärkte ganz klar aufgeschreckt, erklärt Wang Dan, die Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai. Denn solche offenen Anleihenausfälle sind recht selten in China. Wir werden wahrscheinlich weitere Anleihenausfälle erleben, und zwar, weil die Staatsführung das nun ausdrücklich zulässt. Die staatseigenen Unternehmen werden dadurch gezwungen, besser zu wirtschaften. Außerdem sind diese Ausfälle für die Regierung ein gangbarer Weg, um schlecht wirtschaften Staatsbetriebe loszuwerden. Angesichts insgesamt rasant wachsender Schulden in China ist die Staatsführung offensichtlich nicht mehr bereit, schlecht wirtschaftende Firmen jederzeit aufzufangen.
In China können immer häufiger große Konzerne ihre Schulden nicht zurückzahlen. Steffen Wurzel berichtete über diese Entwicklung aus Shanghai. Und wir kommen jetzt zur Wirtschaftspresseschau. Die Kommentatoren blicken heute nach Großbritannien und nach Frankreich. Dort wendet die Regierung jetzt die vorübergehend ausgesetzte Digitalsteuer an. Erste Bescheide an große internationale Konzerne wurden verschickt.
Ist das ein unfreundlicher Akt gegenüber Joe Biden, der im Januar ins Amt des US-Präsidenten eingeführt wird? Fragt das Handelsblatt und gibt auch gleich die Antwort. Nein. Es ist die letzte Konsequenz einer der vielen Stinkbomben, die Donald Trump über den Atlantik geschickt hat. Als Begrüßungsgeschenk für Biden, eine vom Parlament verabschiedete Abgabe auszusetzen, die sich nicht nur auf die USA bezieht, wäre möglich, aber schwierig gewesen. Politisch heikel wäre es dazu, weil Trump die Strafzölle gegen Frankreich nicht zurückgenommen hat und man nicht weiß, wie Biden sich verhalten wird. Man wird ein paar Monate mit dem Schaden leben müssen. In Großbritannien hat Finanzminister Sunak nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Haushaltsbericht der Superlative vorgestellt. Inmitten eines Corona-Wirtschaftseinbruchs um 11% steigt das Defizit auf 19% des Bruttoinlandsprodukts. Trotz gigantischer Einnahmeausfälle hält die Regierung Johnson an Rekordinvestitionen in Infrastruktur, Krankenhäuser, Schulen und Forschung fest. In den kommenden Jahren wird Sunak um schmerzhafte Einschnitte zur Haushaltskonsolidierung aber nicht herumkommen. Auch Steuererhöhungen sind unausweichlich. Derweil widersprach der britische Notenbankchef Bailey dem Finanzminister, der erneut betonte, dass es dem Land nach dem endgültigen EU-Austritt wirtschaftlich besser gehen werde. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung. Ausgerechnet Bailey, der als Notenbanker einer gewissen Zurückhaltung verpflichtet ist, entlarvte die Brexit-Märchen der Regierung als das, was sie in Wahrheit sind, irreführend und verantwortungslos. Der Notenbanker machte klar, dass der langfristige wirtschaftliche Schaden eines No-Deal-Brexit größer wäre als jener der Corona-Pandemie. Mit den unterschiedlichen Krisenstrategien der Fluggesellschaften beschäftigt sich der Wiesbadener Kurier. Wenn Airlines wie die australische Qantas künftig eine Impfung voraussetzen, bevor ein Reisender einen Flug antritt, ist das nichts anderes als eine Impfpflicht durch die Hintertür. Lufthansa setzt sinnvollerweise auf Schnelltests. Die sind zwar weniger zuverlässig, dafür zeigen sie aber eine hohe Viruslast an. Die Antigentests können damit den Weg in eine neue Normalität ebnen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Und wir werfen zum Schluss dieser Sendung noch einen kurzen Blick auf den Stand des deutschen Leitindex DAX. Da sehen wir so gut wie gar keine Veränderung zu gestern. 13.288 Punkte. Mehr Informationen zur Börse und auch zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Günter Hetzke am Mikrofon. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meinem Kollegen Peter Sawicki und der neuen Serie Leben mit dem Virus. Da geht es heute um Corona-Ampeln im Land Brandenburg.